Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach-Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Heute ist der 1. Januar 2026 und ich wünsche dir ein frohes, gesundes, glückliches, erfülltes neues Jahr, in dem viele deiner Wünsche und Träume endlich in Erfüllung gehen und du Spaß hast, das Leben genießt, die Sonnenstrahlen genießt, viel Zeit mit deinen Liebsten verbringst, was auch immer dir persönlich gut tut. In dieser Podcast-Folge heute habe ich dir einen Workshop aus der Let's Grow Community mitgebracht. Da ist es so, dass wir jeden ersten Dienstag im Monat einen Experten-Workshop haben mit Gästen. Und in diesem Fall ging es um Ronja von Equally. Sie gibt uns hier ganz konkrete Tipps mit, wie wir Beruf und Familie vereinbaren können und was wir da machen können, um uns gegenseitig das Leben zu erleichtern. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefällt. Schreib mir das super gerne auf Instagram oder per E-Mail an info@frauverhandelt.de. Und wenn du jetzt auch sagst, hey, das ist total spannend, an solchen Workshops teilzunehmen, also ein Workshop endet normalerweise nicht wie dieser hier, sondern danach gibt es dann auch eine Fragerunde, das hatten wir auch, aber wir haben das dann entsprechend weggeschnitten, ne, sodass die Teilnehmerinnen Ronja ihre direkten Fragen zum Thema Vereinbarkeit stellen konnten. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest an solchen Workshops teilnehmen, dann melde dich super gerne an unter www.frauverhandelt.de/community. Ich packe dir das auch super gerne in die Shownotes. Dort findest du auch alle Links und kostenfreien Ressourcen, die Ronja dir zur Verfügung gestellt hat. Und wenn du dich für die Community anmeldest, und dann wollte ich dir einfach mal kurz erzählen, was dich in den nächsten 3 Monaten erwartet. Und zwar haben wir René von Maiwerk jetzt am 13. Januar. Da geht es um das Thema Versicherung. Ne? Welche Versicherung braucht man wirklich, welche nicht? Worauf sollte man achten? Wann wird man eigentlich bei Versicherungen abgezogen? Oh, ich weiß jetzt noch ganz genau, wie das bei mir war. Ich habe damals meine Versicherung auch von Maiwerk prüfen lassen. Und habe dann festgestellt, dass ich mit meiner Rentenversicherung erst mit 95 auf plus minus 0 rauskomme und dann habe ich das verändert oder dass meine BU genau den Zeitraum, wo die Statistik am höchsten ist, dass man berufsunfähig werden kann, dass die beispielsweise nicht abgedeckt ist. Naja, das ist der erste Workshop im Januar. Im Februar mache ich dann mit euch einen Gehaltsverhandlungsübungsworkshop. Das heißt, da spielen wir wirklich in Rollenspielen durch, wie eine Gehaltsverhandlung abläuft, was schieflaufen kann. Auch mit 2 Frauen aus der Community simulieren wir komplett ehrliche, konkrete Gehaltsgespräche. Und im März haben wir dann Janina Tiedemann zum Thema, wie ihr euch in Meetings besser durchsetzen könnt. Aber das ist nicht alles, ne? Also wir haben einmal im Monat einen Expertenworkshop, dann haben wir immer Live-Q&As, das heißt für eine Stunde beantworte ich all eure Fragen. Wir sehen uns dann auf der Plattform auch live. Das ist eine Plattform, die könnt ihr auf dem Handy nutzen oder auf einem Computer, Laptop, wie auch immer euch recht ist. Wir haben einmal im Monat Sprints, wo ihr so konkrete kleine Aufgaben innerhalb von einer Woche erledigt. Jetzt im Januar haben wir den LinkedIn-Neujahrsputz und dann kommen noch weitere im Februar, März. Das passiert jeden Monat. Dann haben wir digitale Coworkings, wo ihr euch miteinander zusammentut und unliebsame Dinge erledigt, die immer unter so einem kleinen Motto stehen. Eine Teilnehmerin aus der Community, die Inka, moderiert sie. Was haben wir noch? Wir haben eine Neujahrsparty jetzt am 21. Also es ist so viel, was wir da für euch organisieren, um euch beruflich, persönlich und finanziell voranzubringen. Und natürlich, wenn ihr euch anmeldet, habt ihr direkt Zugriff auf mittlerweile über 20 Workshops aus der Vergangenheit. Mit Workbooks, mit allem drum und dran. Da geht es dann um die Themen wie beispielsweise Rentenlücke berechnen oder berufliche Vision finden oder was hatten wir noch, wie ihr Mentoren findet. Also es ist wirklich die volle Bandbreite, das Thema Selbstbewusstsein, Schlagfertigkeit, Bewerbungen, also ganz, ganz viel, was wir für euch in der Vergangenheit schon gemacht haben, habt ihr sofort Zugriff. Genau, und ihr könnt euch für nur 49 € im Monat anmelden. Das Ganze hat eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten und danach könnt ihr jederzeit von Monat zu Monat entscheiden, ob ihr weiter dabei bleiben möchtet oder nicht. Aber ich würde mich riesig freuen, euch begrüßen zu dürfen. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Workshop mit Ronja und der heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Ronja, bei uns heute in der Let's Grow Community. Du bist heute da, um uns konkrete Tipps und Impulse mitzugeben, wie wir Karriere und Familie vereinbaren können. Magst du dich mal vorstellen, uns erzählen, wer du bist, was du machst und einfach direkt mal loslegen, gerne auch mit deinen so konkret wie möglichen Tipps. Ich bin super gespannt.
Ja, total gerne und vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Ronja Hoffacker, ich bin Mitgründerin von Equally. Ich bin selbst Mutter von 2 Kindern, habe vorher in der Unternehmensberatung bei McKinsey gearbeitet und mit meiner Co-Gründerin Luisa zusammen arbeiten wir mittlerweile mit mehr als 25 Arbeitgeberpartnern wie Procter & Gamble, AXA oder ING zusammen mit dem Ziel, Vereinbarkeit einfacher zu machen. Dafür veranstalten wir auch regelmäßig beispielsweise kostenlose Live-Sessions. Wir haben unseren Newsletter, wo wir auch immer wieder praktische Tipps geben, aber dann eben auch mit Mitarbeitenden zusammen neue Strukturen und Ressourcen entwickeln, um Arbeitsleben und Privatleben irgendwie unter einen Hut zu bekommen und natürlich auch all die Themen, die drumherum noch anfallen.
Und wie kam es dazu, dass ihr Equally gegründet habt? Du hast jetzt gesagt, du hast vorher bei McKinsey gearbeitet. Wie kam es, dass du rausgegangen bist und gesagt hast, so, da muss jetzt noch was passieren?
Genau, also ich war zu dem Zeitpunkt, als ich meine Mitgründerin kennengelernt habe, in Elternzeit von meiner älteren Tochter und kannte das Thema oder das Thema Gleichstellung, das hat mich schon länger umgetrieben. Also ich habe mir schon länger auch angeschaut, wie sich Karrieren von Frauen und von Männern eben so unterschiedlich entwickeln, kannte das auch aus dem Umfeld, beispielsweise von der Beratung. Also bei so Beratungsjobs spricht man auch von greedy Jobs, weil die eben so allumfassend sind und nie so richtig aufhören. Und die sind ja noch viel schwieriger mit dem Privatleben zu vereinbaren als andere Jobs. Und deswegen sieht man das natürlich auch dort. Kannte ich das Thema, hatte mir da schon viele Gedanken zugemacht. Und meine Mitgründerin, die war damals auf der Suche nach Paaren, die sich die Care-Arbeit irgendwie anders aufteilen. Also von Care-Arbeit spricht man, wenn man diese physischen Tätigkeiten des sich Sorgens meint, also Hausarbeit, Kinderbetreuung, häusliche Pflege gehört da alles mit rein. Und sie war eben auf der Suche nach Paaren, wo diese Care-Arbeit irgendwie anders aufgeteilt ist als vielleicht so im klassischen Modell, was man in Deutschland sehr viel sieht, nämlich dass der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau Zuverdienerin, also dann häufig zumindest für eine gewisse Zeit in Teilzeit arbeitet. Und mein Mann und ich haben das damals so gemacht. Also wir haben uns die Care-Arbeit 50-50 aufgeteilt. Und hatten schon ziemlich viel ausprobiert, eben auch an so praktischen Lösungen oder praktischen Versuchen. Und deswegen hat sie mich interviewt und dann fand ich das total interessant und habe ihr dann Ideen im Anschluss noch geschickt und Dinge, die ich spannend fand. Und so sind wir dann zusammen gestartet mit dem Unternehmen und mit eben der Ambition, den Gender Care Gap zu schließen. So nennt man den Unterschied in der aufgewandten Zeit im Schnitt zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Und da sieht man eben, dass der immer noch relativ groß ist. Also der liegt bei fast 1,5 Stunden pro Tag.
Krass.
Und genau, das ist natürlich ziemlich krass, weil auf die Woche gesehen ist es halt mehr als ein Arbeitstag, den die Frauen da mehr in Care-Arbeit investieren. Und mir ist immer total wichtig zu sagen, dass das ja auch teilweise sehr, also sind es schöne Tätigkeiten, es sind vor allem auch sehr wichtige Tätigkeiten, aber man sieht eben auch dann auf der finanziellen Seite, dass es eben nicht entlohnte Tätigkeiten sind und Frauen da dann eben deutlich an Einkommen verlieren im Vergleich zu Männern, zumindest im Schnitt.
Hast du da eine Zahl für uns, wie viel Einkommen Frauen verlieren im Durchschnitt im Vergleich zu Männern?
Genau, also was man sich anschaut ist, also es gibt diesen Begriff der Child Penalty, also so quasi der Kinderstrafe, das klingt immer sehr drastisch, aber da schauen sich Forschende eben an, wie entwickelt sich das Einkommen durch dieses Lebensereignis Kinder bekommen, und weltweit sieht man eben, dass es da so ein Drop sozusagen gibt, der bei Frauen deutlich höher ist als bei Männern, beziehungsweise bei Männern de facto gar nicht vorhanden ist. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier seht ihr das, wie das weltweit aussieht im Schnitt. Und da kann man ganz gut erkennen, dass sich das Einkommen der Frauen auch sehr langsam erholt. Also auch 10 Jahre nach dem ersten Kind liegt es noch bei -14% im Vergleich zur vor der Geburt, und direkt zum Zeitpunkt der Geburt bricht es sozusagen um ein Drittel ein. Und was wir auch aus der Forschung wissen, ist, dass dieser Einbruch in Deutschland nochmal deutlich höher ist. Also die Bertelsmann Stiftung schaut sich das immer an, und in Deutschland liegt diese Penalty, wenn man auf das gesamte Lebenseinkommen schaut, also einschließlich Rente, bei 40% für ein Kind und 70% bei 3 oder mehr Kindern.
Okay, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich weiß, wir haben in der Community Frauen, die auch 3 Kinder haben. Ich meine, wenn sie hier in der Community sind, heißt es, sie sorgen für sich und kümmern sich um das Thema. Aber 70% ist natürlich wahnsinnig krass, gerade weil man einfach nie weiß, ne, wie das Leben so weitergeht, Scheidungsquoten, Krankheiten, also einfach alles so ein bisschen im Blick halten und berücksichtigen. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie das ist, was so die Hauptherausforderungen sind? Du hast ja gesagt, damals, ne, du hattest jetzt kein Thema mit deinem Partner jetzt in dem Fall. Unsere Community hat sich ja auch nochmal gewünscht, ne, wir haben sie im Vorfeld gefragt, dass wir das Thema Familie noch ein bisschen weiter denken als die klassische Paarbeziehung und Kinder. Aber ihr habt jetzt gesagt, so, wir teilen uns das 50-50 auf. Was war dann das Problem, oder was sind auch die häufigsten Probleme und Themen, die ihr seht?
Genau, also es geht eigentlich damit los, dass sich grundsätzlich ungefähr 50% der Paare in Deutschland eine gleichberechtigte Aufteilung wünschen, jetzt in Bezug auf Kinder, und dass aber nur sehr wenige umgesetzt bekommen. Und das startet eben bei der Aufteilung der Care-Arbeit, wo es also häufig für Paare trotzdem noch ein bisschen einfacher ist, in so ein Gleichgewicht zu kommen. Aber es gibt halt eben auch dieses ganze Planen und Organisieren drumherum, den sogenannten Mental Load. Und der liegt dann noch mal viel stärker bei Frauen. Da kann ich euch auch noch mal kurz so eine Grafik zeigen, weil das wirklich immer sehr beeindruckend auf eine Art aussieht. Aber das wurde 2023 erstmals für Deutschland erhoben, und da hat man sich in der Vermächtnisstudie angeguckt, für welche Bereiche des Alltags fühlen sich eher die Frauen primär verantwortlich, für welche die Männer. Und es sind eben 3 Bereiche, für die sich die Männer primär verantwortlich fühlen, und alle anderen Bereiche liegen sozusagen auf der Seite der Frau. Und das führt zu einer sogenannten Manager-Executor-Dynamik, also die Frau managt den Haushalt, und das ist oft im Pflegekontext, sehen wir das dann eben auch, dass es dann vielleicht tendenziell eher die Schwester ist, die den Überblick hat und dann vielleicht Aufgaben verteilt, und diese mentale Belastung, die ist dann aber eben nochmal deutlich größer als vielleicht die ausführende Tätigkeit, und da ist es nochmal viel schwieriger, das auch gut zu verteilen, weil das eben unsichtbare Tätigkeiten sind. Also das dran denken, das lässt sich halt wahnsinnig schwer sichtbar machen, und es muss aber ja erstmal sichtbar machen, damit es überhaupt verteilt werden kann. Also das ist, würde ich sagen, eine Herausforderung. Ja. Und dann haben wir in dem Bereich halt wahnsinnig viel mit Rollenbildern zu tun. Also wer fühlt sich eigentlich eben für was verantwortlich und wird auch dafür verantwortlich gemacht? Und das hängt dann auch damit zusammen, wie Standards zum Beispiel sind. Also dass Frauen dann oder dass der Eindruck dann da ist, die Frau hat vielleicht den höheren Standard, die hat den höheren Anspruch, und deswegen muss sie dann halt die Aufgabe übernehmen, weil sie möchte ja, dass die so genau erledigt wird. Mhm. Aber auch da gibt es eben Forschung zu, dass beispielsweise, wenn man jetzt an das Thema Putzen denkt, dass es jetzt nicht so ist, dass Frauen und Männer irgendwie unterschiedliche Vorstellungen davon hätten, was ein sauberer Raum ist, aber die Frau eben die Verantwortung dafür spürt, dass die Räume sauber gehalten werden und eben auch von anderen dafür verantwortlich gemacht wird. Also das finde ich auch immer so total spannend, da auch selber in die Reflexion zu kommen. an was, also wen mache ich denn vielleicht auch in manchen Situationen eher verantwortlich, ne, wenn ich irgendwo bin und es ist nicht ordentlich aufgeräumt oder ein Kind oder eine andere abhängige Person sozusagen ist nicht gut gekleidet oder so. An wen denke ich dann zuerst? Wer hat da seinen Job eigentlich nicht richtig gemacht? Und warum ist das der Job der Person? Oder warum fühle ich mich dann auch in bestimmten Bereichen verantwortlich? Weil das auch der erste Schritt ist, diese Reflexion zu machen, um dann zu sagen, gewisse Dinge will ich vielleicht wirklich bewusst gehen lassen. Da sage ich, das gibt's von außen, diese Erwartungen, aber ich möchte die nicht erfüllen.
Ja.
Diese Erwartung ist halt in Deutschland besonders ausgeprägt. Also gerade jetzt im Bereich dann eben von Kindern, das Mutterideal, das ist halt sehr streng in Deutschland. Da gibt es ja diesen Begriff der Rabenmutter, den es in anderen Sprachen gar nicht gibt. Aber genau, da ist die Anspruchshaltung sehr hoch.
Ja. Auch mir kamen gerade so viele Gedanken, als du das erzählt hast, und euch, die jetzt hier live mit dabei sind, sicherlich auch, schreibt sie uns gerne mal in den Chat. Aber bei mir war es so, dass ich zum Beispiel, ne, weil du sagst, ne, welche Bilder hat man selbst im Kopf. Ich habe eine Freundin, da war ihr kleinster Sohn 1,5 und die ist dann beruflich, die hat eine Beratung gearbeitet, für 3 Tage die Woche immer verreist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh wow, dass dein Mann das mitmacht. Und dann war sie so, dass sie gesagt hat, er ist der Vater, es ist sein Job, das zu machen. Und da habe ich gemerkt, ich halte mich ja für relativ feministisch und aufgeklärt und Gleichstellung und so weiter. Habe dann gemerkt, Mensch, sie hat total recht, ne? Niemand würde einer Mutter so viel Lob dafür schenken, dass sie 3 Tage alleine mit dem Kind ist, während der Vater irgendwie beruflich verreist. Und du hast ja gerade dieses Feld aufgezeigt, ne? Die Themen Finanzen und Co. bei den Männern. Wir hatten auf dem Podcast damals ein Gespräch mit der Laura Fröhlich, die sich mit dem Thema Mental Load stark auseinandersetzt. Und sie hat halt gemeint, naja, solange die Männer die Hauptverantwortung für die Finanzen tragen, ist das ja auch was total schwierig für sie sein kann, weil sie zum Beispiel einen Job nicht aufgeben können, wenn sie die Alleinverdiener sind, egal wie schlecht sie sich da behandelt fühlen. Ne? Also das war für mich so ein paar Punkte, die ich einfach nur mal nennen wollte, weil die für mich so Perspektivenwechsel waren. Ne? Sie sind häufig in unserer Blase, wo wir sagen, oh, Frauen tragen die alleinige Verantwortung, aber auch die Verantwortung für die Finanzen kann auch für Männer total hart sein. Und das ist sowieso, ne, je nach Paar auch geschlechterunabhängig, ist mir nochmal wichtig hier zu erwähnen, weil wir das jetzt so stereotypisch natürlich sagen. Jetzt natürlich für uns die spannende Frage, wie könnt ihr helfen? Was habt ihr euch überlegt? Was könnt ihr machen? Was können wir lernen, sowohl jetzt mit Equally als auch außerhalb? Was sind so deine konkreten Tipps, die wir heute direkt mitschreiben und umsetzen können?
Ja, genau. Also es gibt eigentlich so 3 Hebel, über die wir immer nachdenken und die helfen bei dem Thema aufzuräumen oder ein bisschen mehr Klarheit und Struktur reinzubekommen. Und der eine Punkt ist erstmal eben dieses Thema Sichtbarkeit und das betrifft alle Arten von Familienkonstellationen. Also wann immer Care-Arbeit eine Rolle spielt, ist es halt wichtig, dass wir mit den Leuten, mit denen wir uns potenziell aufteilen können, seien das jetzt Geschwister, vielleicht bei allein oder getrennt Erziehenden gibt es ja manchmal so ein Care-Team, was dann irgendwie unterstützt, was vielleicht auch aus Freunden, Großeltern, Nachbarn besteht. Aber da muss man ja erstmal wissen, worüber spricht man hier eigentlich. Und was da hilft, ist eine Übung, die nennen wir die Stuff-I-Do-Liste, wo man sich hinsetzt und wirklich für 1-2 Tage mal alles aufschreibt, was man so macht. Und die anderen Beteiligten machen das auch. Und dann setzt man sich danach mal zusammen und gleicht diese Listen ab. Und das hat meistens einen echten Aha-Effekt, weil, wie du schon gesagt hast, es ist ja eben nicht so, dass auch wenn wir diese Statistik sehen und die Frauen tragen viel Mental Load im häuslichen Umfeld, aber die Männer tragen natürlich auch viel Mental Load und machen auch sehr viel und fühlen sich da eben auch dann oft zu Recht nicht gesehen. Also das hilft schon mal, diese Listen dann abzugleichen und zu sagen, hey, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm, dass wir das ja machen müssen und dass du das machst. Und das ist total schön. Und damit kommt man dann eben auch in so eine Wertschätzung rein. Und der zweite Punkt ist das Thema Verlässlichkeit. Also wie kann man denn dann verlässlich Aufgaben auch wirklich abgeben, dass man die nicht mehr selber im Kopf hat? Und da geht es darum, einmal zu sagen, es gibt einfach ein geschnürtes Aufgabenpaket, wo ich die Care-Arbeit abgebe, also das Tun der Aufgabe, aber auch die mentale Belastung, die damit zusammenhängt. Und dafür muss es eben einen klaren Anfang und ein klares Ende geben von einer Aufgabe. So machen wir das ja eigentlich im Job auch. Also da sprechen wir ja auch davon, wer hat für was die Verantwortung. Und normalerweise sollte der Prozess relativ klar sein, von wann bis wann ist diese Person verantwortlich. Und das ist eben was, was man super mitnehmen kann, auch ins Privatleben. Ein Beispiel wäre das Thema Wäsche. Ne? Da muss halt eine Person die Wäsche sortieren, muss waschen, muss auf dem Schirm haben, ob es neues Waschpulver braucht, muss die Wäsche aufhängen, abhängen, vielleicht Bügel, vielleicht noch in den Schrank räumen. Also wo genau man dieses Ende dann setzt, ist ja jedem selber überlassen, aber eben in diesen Paketen denken. Und der letzte Punkt ist das Thema Kommunikation und da hilft es eben, das zu ritualisieren. Auch das ist etwas, was wir oft aus dem Arbeitsalltag schon kennen, wo es irgendwie Feedback-Termine gibt und Team-Check-Ins und man guckt irgendwie zusammen, wie man da gut Bescheid weiß, was den anderen so umtreibt oder wie viel der auch gerade zu tun hat. Und da kann man eben einmal pro Woche, alle zwei Wochen, je nach Situation, so ein Team-Meeting aufsetzen, wo man wirklich guckt, was steht bei uns dann gerade alles an, was ist vielleicht nicht so verteilt, was treibt dich gerade um, was ist denn alles gerade auf deiner mentalen Liste, um da so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und nicht immer so zwischen Tür und Angel zu kommunizieren. Und grundsätzlich ist es so, dass ich sagen würde, Struktur hilft total und das gilt sowohl für die Menschen mit Care-Verantwortung im Job, wo sie auch dem Team eine gewisse Struktur im Idealfall geben sollten, als im Privaten. Also zum Beispiel, mein Mann und ich, wir arbeiten mit so festen langen und kurzen Arbeitstagen, die dann jeweils auch unsere sogenannten Springertage sind, weil man hat ja immer mal wieder Dinge, die unvorhergesehen im Privaten passieren. Also vielleicht hat die Kita geschlossen oder das Kind ist krank. Und dann kommt man ja sehr schnell in so eine negative Dynamik, wo man dann irgendwie verhandelt, wer hat denn jetzt gerade den wichtigeren Termin und man versucht sich das irgendwie so gegenseitig zuzuschieben und gleichzeitig ist man nicht so richtig da für das Team auf der Arbeit. Und dann beispielsweise zu sagen, hey, Montag und Mittwoch, das sind meine langen Arbeitstage, egal was passiert, die habe ich auf jeden Fall. Und umgekehrt, der Partner hat dann den Dienstag und den Donnerstag. Und wenn dann das Kind krank ist, die Kita ausfällt, es einen Notfall gibt bei meiner zu pflegenden Mutter, dann weiß ich, ich muss nicht alle Tage abdecken. Ich habe diese festen Tage, das kann ich auch auf der Arbeit eben kommunizieren. Ja. Und manchmal hilft es da vielleicht noch als letzter Punkt, weil diese Arbeitsfrage ja oft auch so eine, das ist so schwierig im Arbeitskontext zu kommunizieren bei einer Situation, wo man selber vielleicht nicht so richtig weiß, wie entwickelt die sich. Und da ist es hilfreich, in so Szenarien zu denken. Also auch wenn hier Führungskräfte zuhören, auch Mitarbeitende umgekehrt nach Szenarien zu fragen, was ist der Worst Case und wie machen wir das? Was ist der Best Case und wie machen wir das? Wo sind die Punkte, wo wir noch nicht so ganz wissen, wie das wird? Weil, ne, wenn ich jetzt einen Notfall habe bei meinen Eltern und meine Mutter muss jetzt irgendwie ins Krankenhaus, dann weiß ich ja vielleicht noch nicht, wie schnell bin ich wieder zurück? Muss ich da auch einzelne Tage vor Ort sein und die wohnt vielleicht weiter weg? Und das schafft dann so eine gewisse Planbarkeit im Unplanbaren sozusagen und öffnet halt eben auch das Gespräch, zu sagen, es ist halt auch nicht so ganz klar und wir müssen da weiter drüber in Kontakt bleiben.
Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, empfiehlst du, alle Aufgaben quasi sichtbar zu machen, regelmäßig darüber zu kommunizieren. Und hilf mir, der zweite Punkt war nochmal, das ist 1 zu 3.
Die Verlässlichkeit.
Genau. Okay. Oh, da habe ich so viele Gedanken zu und alle, die hier gerade live zuhören, bestimmt auch. Aber mein erster Punkt ist, ich habe das mal gemacht. Ich habe mal so alle To-Dos aufgeschrieben, die in der Woche anstehen. Ich habe da so ein Whiteboard, ne, so ein magnetisches und habe mir so auf jeden kleinen Magneten To-Do aufgeschrieben mit verschiedenen Farben, so mag ich das gerne. Und habe festgestellt, es ist niemals machbar. Vielleicht geht das manchen anderen hier auch so, ne? Also, dass wenn alles perfekt läuft, das ist eigentlich nicht machbar. Und ich erlebe zumindest in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass es gerade Frauen ultra schwer fällt, nach Hilfe zu fragen, ne? Also, sowohl das Thema Haushalt als auch das Thema Kinderbetreuung. Häufig geht das ja noch mit weiteren Kosten einher, die man sich irgendwie nicht leisten kann, nicht leisten will. Wenn sich jetzt jemand so fühlt, der gerade zuhört und sagt so, boah, eigentlich ist das Ganze, eigentlich weiß ich, was das Problem ist, so denke ich immer beim Thema, ne, so Vereinbarkeit, eigentlich weiß ich, was das Problem ist, einfach alles viel zu viel, so. Was ja. empfiehlt ihr dann und wie kann man vielleicht sich doch nochmal dazu durchringen, Unterstützung zu holen, wenn man so das alles aufgeschrieben hat und alle verlässlich sind und man darüber kommuniziert, aber es trotzdem immer wieder einem vor die Füße fällt?
Also ich glaube, das ist eben das, was du beschreibst, ist ja schon mal der erste Schritt, das überhaupt anzuerkennen, dass das gar nicht geht, was man sich vielleicht vorgestellt hat und gewünscht hat. Was ich schon häufig erlebe, ist eben der Wunsch, eigentlich das Leben genauso weiterzuleben, wie es war, bevor beispielsweise ein Kind dazu gekommen ist, bevor die Mutter oder der Onkel pflegebedürftig geworden sind. Also man möchte eigentlich genau das Gleiche alles drin haben und dann hat man aber ja diese Verpflichtung noch on top. Das heißt, das ist der erste Schritt anzuerkennen, dass das nicht geht. Und dann ist eben die Frage, wie möchte man damit umgehen? Und du hast jetzt ja schon Optionen genannt. Also es gibt die Option, sich bezahlt Hilfe zu suchen. Es gibt auch die Option, sich unbezahlt Hilfe zu suchen, beispielsweise indem man schaut, wen kann ich denn noch um Hilfe bitten? Wer möchte denn vielleicht auch unterstützen? Also gibt es eben vielleicht eine Freundin, die auch gerne Zeit mit meinem Kind verbringen möchte? Gibt es vielleicht eine Nachbarin, die bei meiner Mutter nochmal vorbeischauen kann, wenn ich da gerade nicht sein kann? Also auch das ist ja eine Option. Und es ist eben auch die Frage, gibt es gewisse Dinge, die ich einfach nicht mehr machen kann für eine gewisse Zeit. Also wo ich dann einfach sage, da mache ich jetzt Abstriche und da macht vielleicht jemand anderes auch Abstriche. Wir haben beispielsweise so ein Vereinbarkeitsplaybook entwickelt, so nennen wir das, wo eben genau diese Fragen auch gestellt werden für Paare, die beispielsweise überlegen, ein Kind zu bekommen oder gerade ein Kind bekommen haben und wo schon auch eine Frage ist, für was muss immer Zeit sein, für was muss vielleicht auch für eine gewisse Phase keine Zeit sein. Also wo bin ich bereit, diese Abstriche zu machen? Und dann hattest du ja noch ein Thema angesprochen, nämlich bin ich bereit, beispielsweise Geld dafür in die Hand zu nehmen? Und wenn ich mich eben entschieden habe und sage, das ist für mich die richtige Lösung, also ich möchte mir lieber bezahlte Unterstützung organisieren, dann ist, glaube ich, der eine Punkt zu sagen, dass das halt ein Investment ja ist, sozusagen für die Zukunft auf eine Art. Also ich mache das ja dann wahrscheinlich, um eben Zeit zu haben für andere Themen. Und wir investieren in wahnsinnig viele Dinge. Es ist jetzt einfach in Deutschland vielleicht nicht ganz so üblich, sich diese Unterstützung dazu zu holen. Also beispielsweise Nannies sind bei uns sicherlich nicht so verbreitet wie in Frankreich. Aber in anderen Kulturen sieht man das, denke ich, oder in anderen Ländern sieht man das einfach deutlich häufiger. Und dann eben auch gegebenenfalls zu sagen, hey, das ist jetzt gerade vielleicht kein super Business Case, dass da am Ende super viel Geld übrig bleibt, aber ich mache das für mich, weil mir das wichtig ist, da auch meine Unabhängigkeit zu bewahren und meine Karriere weiter voranzubringen. Und der andere Punkt ist, dass man da natürlich schon beispielsweise auch mit dem Arbeitgeber ins Gespräch gehen kann oder auch tatsächlich viele Arbeitgeber Angebote haben, von denen die Mitarbeitenden gar nichts wissen. Also man kann auch manchmal einfach das Gespräch mal suchen und mal fragen, was gibt es überhaupt? Das erleben wir wirklich in eigentlich jeder Kooperation, dass es Angebote gibt, von denen sehr viele Mitarbeitende noch gar nichts wissen. Also der Benefits-Dschungel ist manchmal auch etwas undurchdringbar für die Mitarbeitenden. Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
Ja, das liegt daran, dass ich vergessen habe, das Mikro wieder anzuschalten. Klassisches Call-Thema. Ronja, welche Benefits gibt's denn so? Das sind natürlich für alle jetzt hier, die angestellt sind und vielleicht auch Führungskräfte, beides spannend. So, was kann ich denn vom Arbeitgeber faktisch kriegen, egal ob ich jetzt Kinder zu betreuen habe, Eltern zu betreuen habe, was gibt es da für Unterstützungsmöglichkeiten? Weil selbst wenn es die noch nicht gibt, ne, wir sind nicht auch bei Frau verhandelt, wir können sie immer verhandeln oder versuchen, sie zu etablieren. Erzähl doch mal, was es da so alles gibt.
Also ich bin keine Benefits-Expertin, muss ich dazu sagen. Ich sehe das halt immer in dem Kontext unserer Arbeit rund um Vereinbarkeit. Aber was ich alles schon gesehen habe, ist einmal ein Zuschuss zur Kinderbetreuung, also zur quasi öffentlich verfügbaren Kinderbetreuung. Es gibt teilweise Belegplätze, beispielsweise von Kitas. Es gibt Notfallunterstützung für Eltern, beispielsweise mit Nannies, es gibt Notfallunterstützung für zu Pflegende, es gibt oftmals auch mentale Unterstützungsangebote, wenn es einem gerade eigentlich zu viel ist, oder Coaching-Angebote. Ich überlege gerade, was habe ich noch so gesehen? Es gibt ja natürlich auch sowas wie eine Betriebskita oder eine Betriebstagespflege. Facharztvermittlung war neulich ein Thema, ne? Also wenn man vielleicht auch für einen Angehörigen eine bestimmte medizinische Meinung nochmal sucht und sagt, da komme ich irgendwie nicht voran. Also für viele dieser Themen gibt es dann Angebote, aber wie gesagt, die sind manchmal ein bisschen versteckt. Oder wenn man sich eben bisher noch nicht, wenn man bisher das Bedürfnis nicht hatte, dann ist es ja auch oft so, dass man eben noch gar nicht danach gesucht hat.
Also was mir dann noch bekannt ist, ein Thema, was ich total mit voller Begeisterung festgestellt habe, ist, dass es auch Arbeitgeber gibt, die bei der Kita-Vermittlung unterstützen, gerade im Kontext von Umzügen, ne, also Kita-Platzvermittlung. Und was ich dazu nochmal einfach ergänzend sagen kann, ist, dass der Arbeitgeber ja steuerfrei und sozialversicherungsfrei die gesamten Kita-Kosten ja auch übernehmen kann. Ne? Je nach Bundesland sind sie schon relativ hoch. Wir haben vor kurzem eine Teilnehmerin gehabt, eine Ärztin, bei der liegen die gesamten Kita-Kosten beider Kinder bei rund 1.000 Euro im Monat, 12.000 Euro im Jahr. Ne? Also das heißt, das kann schon einiges ausmachen beim Thema Pflege, zumindest mein Kenntnisstand, und beim Thema Kinderbetreuung. Diese Notgeschichten liegen ja bei 600 Euro, die man freiwillig als Arbeitgeber geben kann, und auch bei allem anderen. Ne? Also es ist ja immer ein gemeinsames Gespräch. Wir hatten mal eine Kursteilnehmerin, die hat die Malkurse von ihrem Sohn vom Arbeitgeber bezahlen lassen. Man musste sich mal abklären, und der Arbeitgeber muss es gegebenenfalls auch nochmal mit seinen Steuerberatungsmenschen abstimmen. Aber dass es das alles gibt, ne, dass es da Support geben kann vom Arbeitgeber in den unterschiedlichsten Formen, ne, Stillräume, was es da nicht noch alles gibt, ne, Kinderbetreuung vor Ort. Theoretisch könnten sie ja jemanden organisieren, wenn es mehrere Kinderbetreuungsbedarf haben, gerade in Wochen, wo Kitas geschlossen sind, ne, wo das ja die gesamte Belegschaft betrifft. Gibt's ja wirklich viel, was man verhandeln und zumindest mal nachfragen kann, oder wenn man Selbstführungskraft ist, einfach anbieten kann. Und ich glaube, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ihr das so für euch wisst und mitnehmt, mitverhandelt und einfach probiert, es zu bekommen. Ne? Aber zumindest den Kinderbetreuungszuschuss, ja.
Ja, Ferienbetreuung und Hausaufgabenbetreuung ist tatsächlich auch was, was ich schon häufiger gesehen habe. Und wenn man stillt, ist es ja natürlich sowieso so, dass man bestimmte Rechte auch einfach hat. Mhm. Also auch was die Arbeitszeit, die man dann mit Stillen beziehungsweise Abpumpen verbringt, angeht. Genau.
Ja. Und ihr konkret, also du hast jetzt gerade von einem Vereinbarkeits-Playbook erzählt. Was macht ihr sonst noch konkret, um uns allen dabei zu helfen, es besser hinzukriegen, Beruf und Familie zu vereinbaren?
Genau, also wir haben eben das Playbook, wir haben auch ein Mental Load Freebie, also wo man im Prinzip diese Stuff-I-Do-Liste einmal angeleitet ausfüllen kann. Ich gucke gerade, ob ich hier den Link euch einmal raussuchen kann, aber kann ich euch sonst auch gleich einmal in den Chat schicken, aber da kann man dann eben mit starten. Wir machen alle paar Monate kostenfreie Live-Sessions. Die nächste ist jetzt diesen Monat, und da geht es eben um Best Practices eher im Bereich HR, also wirklich so, wie man das als Unternehmen gut aufziehen kann. Und wir haben eine App gebaut, die man eben auch nutzen kann. Also man kann bei uns Mitglied werden, bekommt dann Zugang zu der App, und da geht es dann eben darum, strukturiert im Prinzip von dieser Stuff-I-Do-Liste zu kommen und dann Aufgabenpakete in der Partnerschaft zu schnüren und die zu verteilen. Aber primär arbeiten wir aktuell eben mit Arbeitgebern zusammen und sind da auch, also machen für die eigentlich immer maßgeschneiderte Lösungen. Da geht es dann teilweise auch eben genau um dieses Thema, was für Benefits wünschen sich dann eigentlich unsere Mitarbeitenden, was ist für die sinnvoll, wie schule ich Führungskräfte, damit die ein gutes Gespräch führen können, wenn es um so einen neuen Lebensabschnitt geht oder eine herausfordernde Phase, in die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeitende dann gerade eintritt, wie kann man die dann eben dabei auch unterstützen. Also das sind Themen, die wir uns da dann gemeinsam anschauen.
Was kostet die App?
Die App kostet, also die gibt es ab 29 Euro für dann den monatlichen Zugang, also die gesamte Mitgliedschaft, wo man dann beispielsweise auch Zugriff auf unsere Mediathek bekommt, also alle vergangenen Live-Sessions sich nochmal anschauen kann.
Und sehe ich auf eurer Website oder irgendwo anders, ob mein Arbeitgeber schon euch schon anbietet sozusagen?
Also die Arbeitgeber sind nur zum Teil auf unserer Website. Normalerweise würdest du es wahrscheinlich mitbekommen haben, wenn es eine Kooperation gibt, also die Kooperation rund um den Zugriff sozusagen auf die Mitgliedschaft. Das startet dann normalerweise mit so einem gemeinsamen Kickoff und Gespräch, wo dann auch Eltern aus der Belegschaft oder andere Menschen mit Care-Verantwortung eben so eingeladen werden. Also wahrscheinlich hätte man es schon mitbekommen, wenn es die Kooperation gäbe. Aber wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr grundsätzlich neugierig seid, Interesse habt, dann könnt ihr uns auch einfach eine kurze E-Mail schreiben und dann schauen wir sehr gerne nach oder geben euch sonst auch weitere Infos dazu.
Und sag mal, das heißt, das ist im Prinzip, ne, was wir nutzen können. Also wir sind jetzt vorhin von dem schönen Case ausgegangen. Du und dein Partner habt euch das gleich geteilt, wolltet euch das beide gleich teilen. Wie ist das denn, egal ob in der Pflegesituation oder in der Kinderbetreuungssituation, wenn die anderen Parteien, also mal genommen bei Pflege, Geschwister oder bei Kinderbetreuung der Partner, die einen anderen Blick auf die Dinge haben, ne? Wir sind jetzt irgendwie in einer Partnerschaft, nehmen wir es aus meiner Sicht jetzt erstmal einfachere Beispiel Partnerschaft. Und dann wird gesagt, naja, irgendwie, da sagt der Mann halt, naja, ich verdiene doch irgendwie hier viel mehr, vielleicht das Doppelte von dir im schlimmsten Fall. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt hier die Hälfte der Care-Arbeit übernehme, weil dann haben wir als Haushalt viel weniger Geld zur Verfügung. Und das ist ja was, wo dann vielleicht beide sogar als gemeinsam, als Familie entscheiden, ja, okay, macht Sinn, ne? Die Frau macht das. Was sind da deine Gedanken dazu? Oder selbst wenn die Frau das anders sieht, so wie kriegt man eine andere Person überzeugt und macht nur so, vielleicht magst du da so ein bisschen einsteigen und uns mitnehmen in eure Herangehensweise und Gedanken.
Genau, also ich würde sagen, also im Idealfall spricht man einmal darüber, wie man sich das vorstellt, bevor die Kinder kommen. Das machen viele Paare nicht. Oftmals geht man vielleicht dann auch einfach implizit davon aus, dass der Partner, die Partnerin das gleiche Verständnis haben. Aber das ist natürlich total hilfreich, wenn man das vorher einmal wirklich ausgesprochen hat und vielleicht auch ein paar Dinge festgehalten hat. Wenn das Kind schon da ist und man eben in dieser Pflegesituation ist, dann ist es auch da eben wichtig, mit allen Beteiligten einmal das Gespräch zu suchen, vielleicht auch dann erstmal transparent zu machen, wie stellen wir uns das denn jeweils vor? Also wo liegen denn unsere Vorstellungen wirklich auseinander? Weil wir sprechen da oft gar nicht so wirklich drüber, sondern sind dann vielleicht in unserem Alltag so ein bisschen drin und treffen vielleicht eher Annahmen darüber, was die andere Person denkt und sich wünscht. Wenn es jetzt so ist, dass sich beispielsweise jetzt ein Paar beim Thema Kinder so einigt und sagt, ich bin hier der Hauptverdiener, um jetzt mal klischeemäßig beim Mann zu bleiben, und du arbeitest weniger und kümmerst dich mehr um die Kinder, dann ist ein Punkt, der wichtig ist, eben zu schauen, dass die finanzielle Unabhängigkeit trotzdem gewahrt bleibt, also dass die Frau jetzt in dem Szenario ihr eigenes Geld weiterhin hat, gegebenenfalls auch einen Ausgleich für diese Care-Arbeit von ihrem Mann bekommt. Denn der Mann kann ja dann nur so viel arbeiten, weil die Frau ihm den Rücken frei hält. Also da muss man auch einfach den Wert dieser Arbeit dann gemeinsam anerkennen. Und die Anerkennung wäre für mich immer, dass die finanzielle Unabhängigkeit eben gewahrt ist und niemand in eine Abhängigkeit gebracht wird. Und das, was auch wichtig ist, ist einfach zu sagen, wir bleiben dazu im Gespräch, denn oft ändert sich die Perspektive auch. Es ist halt auch, ich kenne auch Beispiele von Frauen, die vor der Geburt des Kindes gesagt haben, sie freuen sich so sehr auf die Elternzeit, sie freuen sich total auf diese Mutterrolle, und dann war es in Realität einfach nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und umgekehrt gibt es das natürlich genauso. Deswegen, dass man da einfach im Gespräch bleibt und dass man schaut, dass beide eben Freizeit haben. Also das ist ein wahnsinnig wichtiger Check, und der funktioniert in jeder Beziehungslage sozusagen oder in jedem Szenario, für das man sich entschieden hat, zu schauen, haben wir gleich häufig und gleich viel frei und haben wir eben auch die grundlegenden Kompetenzen beide, um uns das jeweils zu ermöglichen. Denn wenn nur einer von uns das Kind ins Bett bringen kann, dann haben wir diese Kompetenzen wahrscheinlich nicht so gut aufgebaut, dass wir uns das jeweils ermöglichen können. Und da kann man, wenn man vielleicht gerade ein kleines oder mehrere kleine Kinder zu Hause hat, dann ist es ja oft ein bisschen chaotisch und man ist eigentlich sowieso die ganze Zeit sehr überwältigt. Da hilft es dann oft, wirklich sehr strukturiert daran zu gehen und zu sagen, hey, wir haben jeder in jedem Jahr 4 freie Wochenenden. Wir erinnern uns gegenseitig daran, dass wir uns die auch nehmen, also familienfrei sozusagen. Wir haben jeder 2 freie Abende und die können wir verbringen, wie wir wollen. Und wenn du dein Buch einfach lesen möchtest im Schlafzimmer, dann kannst du das auch machen. Also da, da dran zu bleiben und zu schauen, dass man das irgendwie als, ja, so, als so eine Waage sozusagen mit drin hat. Das ist noch so ein Impuls, den ich gerne mitgeben würde, weil es eben auch da so ist, dass statistisch Frauen einfach weniger Freizeit haben und häufig diese Freizeit auch sehr zerstückelt ist. Also Theresa Bücker hat das Buch geschrieben, Alle Zeit, und hat das so Konfetti-Zeit genannt. Ne? Wenn man mal hier 10 Minuten und da 15 Minuten und jetzt muss man eigentlich das Kind schon wieder abholen, das würde ich jetzt nicht als Freizeit oder Quality Time sozusagen betiteln.
Ja. Und sag mal, gerade das Thema Finanzen beschäftigt mich und uns hier in der Community natürlich sehr. Also wenn ich jetzt gerade in so einer Situation stecke, ne, dass ich jetzt irgendwie in Elternzeit bin, irgendwie mein Partner, also ne, klassisches Szenario, verdient das Geld. Wie macht man fair diesen Ausgleich? Das haben wir ganz häufig in der Community. Und ich weiß noch, dass ich noch letztes Jahr auch immer dazu gefragt wurde, ne, so nach Best-Case-Fällen, so wie schafft man diesen Ausgleich fair auszurechnen? Mhm. Und wie setzt man ihn dann praktisch um?
Ja, also tatsächlich quasi innerhalb von unserer Mitgliedschaft haben wir auch so einen Bereich rund um Finanzen, wo wir auch mit Finanzexpertinnen genau zu dem Thema gesprochen haben, weil es natürlich nicht nur den Alltag betrifft, sondern ja auch das Thema Altersvorsorge, weil wenn ich jetzt gerade weniger arbeite, dann sorge ich eben auch weniger fürs Alter vor. Das heißt, es ist natürlich auch wichtig, sich diesen Aspekt anzuschauen, also im Prinzip so alle verschiedenen Phasen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel auch einen Drei-Konten-Rechner für verschiedene Modelle des Drei-Konten-Modells, um sich einmal auszurechnen, was könnten denn faire Modelle sein. Denn Fairness ist ja ein subjektives Empfinden, also was empfinde ich als gerecht? Und da gibt es jetzt nicht die eine Antwort, so das ist genau das Gerechte, aber ich finde das Drei-Konten-Modell persönlich, bin ich sehr großer Fan davon, also das Konzept ist ja, jeder hat sein eigenes Konto und dann gibt es noch ein Gemeinschaftskonto und dann kann man eben einerseits sagen, hey, wir haben jeder unser eigenes Geld und wir zahlen jeder einen Teil unseres gemeinsamen, unseres eigenen Geldes auf das Gemeinschaftskonto ein, vielleicht ist der Betrag gleich hoch, vielleicht ist aber auch der Anteil am Verdienst gleich hoch. Wenn es sehr unterschiedliche Verdienste sind, würde ich eher dazu tendieren. Oder vielleicht, wenn wir auch gerade, wenn wir eine Phase haben, wo eine Person sehr wenig oder vielleicht auch gar nichts gerade verdient, vielleicht sagen wir auch, alle Einkünfte aufs Gemeinschaftskonto und was am Ende übrig bleibt, wird geteilt. Und vielleicht wird dann eben auch vorher schon in die Altersvorsorge der Person, die gerade nichts verdient, eingezahlt. Also da gibt es verschiedenste Überlegungen, die man sich machen kann. Ich glaube, wichtig ist eben dazu zu sprechen und sich vielleicht Lösungen anzuschauen. Vielleicht auch zu sagen, wir probieren mal etwas für ein halbes Jahr aus und dann treffen wir uns nochmal und sprechen nochmal dazu, weil gerade beim Thema Finanzen beobachte ich relativ oft, ist es so schwer, ins Tun zu kommen. Mhm. Aber manchmal muss man Dinge vielleicht auch mal ausprobieren und sagen, wir trauen uns das jetzt und wir eröffnen jetzt mal das Gemeinschaftskonto, wenn wir das noch nicht haben, oder wir eröffnen unsere eigenen Konten und wir probieren das mal aus, was das mit uns macht.
Ja, dazu ergänzen Sie es mir einfach nochmal, das rechtliche Thema total wichtig. Ne? Ich hatte hier also im Podcast auch schon mal Christiane Warnke, die ja Rechtsanwältin zum Thema Ehevertrag ist. Da kann ich einfach die Folge empfehlen, für sich zu prüfen, passen uns eigentlich, und ne, egal in welcher Konstellation, die rechtlichen Szenarien, die die Gesellschaft und das Gesetz vorgibt oder nicht, müssen wir uns da irgendwie anders absichern. Und nicht nur in Bezug auf, der Mann verdient mehr, die Frau verdient weniger, sondern auch in Bezug auf Erbe der Frau und so weiter und so fort. Also wenn ihr mögt, ich verlinke euch das super gerne, dann hört da nochmal rein. Wir wollen jetzt gleich natürlich zu den Community-Fragen hier übergehen. Deswegen habe ich noch ein paar letzte Fragen an dich, liebe Ronja. Mhm. Genau. Also ihr arbeitet ja viel mit Arbeitgebern zusammen. Wie funktioniert das? Wie kriege ich meine Führungskraft davon überzeugt, dass ich jetzt einen 100%igen Kinderbetreuungszuschuss, wir gehen ja immer vom Maximum aus und wollen irgendwie alles kriegen, ne? So Ferienbetreuung und. Wie kriege ich die davon überzeugt, dass es sich das lohnt, aus deiner Perspektive?
Also erstmal ist die Erfahrung, die wir haben, oft mit Führungskräften, dass die auch so eine gewisse Hemmnis haben, über diese Themen zu sprechen, weil das sind ja sehr private Themen und auch da kommen manchmal so Stereotype mit ins Spiel, dass die Annahme zum Beispiel ist, da wird jemand Mutter, die möchte bestimmt jetzt erstmal raus sein, die möchte erstmal entspannt oder die möchte ruhigere Projekte haben, die möchte nicht auf eine Dienstreise gehen. Also da lohnt es sich oft, erstmal einfach das Gespräch zu suchen und vielleicht auch da eben mit den Szenarien zu arbeiten und zu sagen, hey, die Situation sieht so aus, ich würde mir eigentlich dieses Szenario wünschen, das ist finanziell gerade nicht machbar, dann läuft es auf das andere Szenario hinaus, wo ich zum Beispiel weniger verfügbar bin. Also allein das kann ja oft schon eine gute Öffnung sozusagen für das Gespräch sein. Und wie gesagt, auch da einfach mal zu schauen, was gibt es denn überhaupt? Also oft ist es eben so, dass bestimmte Angebote auch schon da sind. Manchmal wissen die Führungskräfte das auch nicht so genau. Die haben ja auch wirklich sehr viel auf dem Zettel, muss man eben auch sagen. Und deswegen auch da wirklich nochmal unterstreichen, ist halt gut, mit einem Vorschlag natürlich überhaupt schon mal reinzugehen. Also allein dafür sind ja viele Führungskräfte dann sehr dankbar, dass sie sich das nicht selber überlegen müssen. Aber genau, dann vielleicht kann man eben bei der Personalabteilung auch einfach mal nachfragen, was gibt es denn schon? Vielleicht gibt es auch schon Präzedenzfälle, an denen man sich orientieren kann. Also das erstmal nachzuschauen und dann diesen Vorschlag zu machen, das ist, glaube ich, schon ein super erster Schritt, weil der eben dann auch klar signalisiert, was ihr wollt. Also ich glaube, das ist halt total wichtig, ne? Was möchte ich und wen muss ich dafür wie ins Boot holen? Und ne, also so, wie ist denn mein Wunschszenario zu Hause? Wie decke ich das ab? Und was bedeutet das dann umgekehrt für meine Arbeitsstelle oder eben umgekehrt?
Ja. Und wenn du uns jetzt so drei To-Dos mitgeben würdest, dass wir mehr Vereinbarkeit in unserem Leben erleben, was wären das? Was würdest du uns hier gerne nochmal zum Abschluss mitgeben?
Also ich glaube, es ist eben das einmal dieses große Thema von im Gespräch bleiben, also wirklich die Kommunikation suchen mit allen Akteuren, dann Rituale oder Strukturen zu schaffen. Strukturen können sehr befreiend sein, wenn man viel zu tun hat. Und gemeinsame Ziele zu formulieren, und zwar einmal mit dem Partner, aber eben auch mit der Führungskraft, um die mit an Bord zu holen, um zu sagen, es geht um uns zusammen und auch da in so einem positiven Gefühl sozusagen drin zu bleiben, dass man das dann auch gemeinsam schaffen kann, weil oft ist viel mehr möglich. Also viele Grenzen setzen wir uns eigentlich mental direkt, ne? Also ja. Deswegen, ich kann euch nur ermutigen, sozusagen erstmal mit dem weißen Papier zu starten. Was ist mein Wunschszenario? Und dann kann man davon ja Abstriche machen. Aber damit erstmal zu starten und nicht direkt zu überlegen, warum Dinge nicht gehen.
Ja, total schön. Vielleicht, was ich dazu ergänzen möchte, weil ich unsere Community so gut kenne, ist dieses Thema Hilfe suchen und annehmen. Und du hast total schön ergänzt, ne, dieses Thema, dass Hilfe nicht immer etwas kosten muss und schon gar nicht immer viel, ne? Also es gibt ja verschiedenste Programme. Wenn ihr irgendwas seht, dann teilt es super gerne hier mit den anderen auch. Aber ich kenne das jetzt zum Beispiel hier aus der Stadt, ne? Also es gibt zum Beispiel Leihoma-Programm, wo irgendwie ältere Frauen sich Kinder suchen, wo sie unterstützen können, weil sie vielleicht alleinstehend sind oder dergleichen. Also dass man einfach wirklich schaut, so was gibt es für Ressourcen, wo man sich vielleicht noch nicht getraut hat, ne? Oder was gibt's für Wege, die es einem erleichtern können, ob jetzt Haushaltshilfe und so weiter und so fort. Kann eigentlich auch Haushaltshilfe vom Arbeitgeber übernommen werden, weißt du das?
Also soweit ich weiß, sind die sind da die Grenzen auf jeden Fall deutlich niedriger als beispielsweise bei der Kinderbetreuung. Aber ich würde da jetzt keine, also ich bin da nicht genügend drin in der Materie, um verlässliche Aussagen treffen zu können, aber das ist das, was ich meine, wie es ist.
Ja, aber ein erster Schritt, sich Hilfe zu holen, ist ja überhaupt nicht, ne? Zum Beispiel euch zu kontaktieren, sich dieses Freebie runterzuladen, dieses Stuff I do, ne, um das alles zu verbildlichen. Aber mein Appell da nochmal, ne, niemand schafft es alleine, sowohl in der Pflege nicht, als auch in der Kindererziehung nicht, dass ihr euch Unterstützung holt. Und wenn dieser Podcast oder diese Session hier, die wir bei Let's Grow machen oder als Podcast auch nutzen, euch dabei geholfen hat, lasst es mich super gerne wissen. Wir gehen jetzt in die Individualthemen und in die Fragen rein, sodass Ronja hier den Teilnehmerinnen konkret helfen kann. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Ronja.
Sehr gerne.
Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau Verhandelt Welt bekommst du zuallererst im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.